Ja, sehr geehrter Herr Generalsekretär, lieber Mark Rutte, herzlich willkommen in Berlin an diesem Tag heute. Deutschland ist seit 70 Jahren Mitglied des Nordatlantischen Bündnisses und die NATO hat großen Anteil daran, dass wir in diesem Land seit nunmehr drei Generationen in Freiheit, in Frieden und im Wohlstand leben. Das werden wir heute Abend feiern und ich freue mich sehr, dass der NATO-Generalsekretär dabei ist und unserer Einladung gefolgt ist, mitzufeiern. Wir haben in unserem Gespräch eben kurz zurückgeblickt auf den NATO-Gipfel in Den Haag vor zwei Wochen. Wir haben aber auch vorausgeschaut auf die Themen, die uns in den nächsten Jahren begleiten. Wir wissen, dass nach dem NATO-Gipfel vor zwei Wochen viel Arbeit vor uns liegt. Wir haben in Den Haag verabredet, unsere Fähigkeiten zur Abschreckung und Verteidigung massiv zu stärken. Und jetzt geht es an die Umsetzung. Wir müssen erstens unsere Verteidigungshaushalte stärken. Für Deutschland hat die Bundesregierung die Weichen in diese Richtung gestellt. Das eröffnet uns Handlungsspielräume, die wir brauchen, um mit kühlem Kopf und mit klarem Kompass der Bedrohung durch Russland, und um die geht es, zu begegnen. Wir werden diese Mittel klug und planvoll nutzen und wir werden die Bundeswehr zu einer Armee ausbauen, die im Bündnis Vorzeigecharakter hat. Wir werden in großem Umfang neues Gerät beschaffen und wir werden dabei besonderes Augenmerk auf neue Technologien richten. Dieses Thema, diese Arbeit geht das Bundesministerium der Verteidigung jetzt mit Hochdruck an. Die großen Beschaffungen werden wir so leisten, dass es auch unsere deutsche und europäische Verteidigungsindustrie stärkt. Wir werden uns dabei eng mit den europäischen Partnern abstimmen, um besser gemeinsam und zusammen zu beschaffen. Wir werden hierbei auf Simplifizierung, Standardisierung und Skaleneffekte setzen. Sie wissen, dass mir das besonders wichtig ist. Die Zahl unserer Systeme, die wir in Europa haben, ist zu hoch. Die Systeme, die wir haben, sind zu komplex. Und wir haben viel zu geringe Skaleneffekte. Also die Stückzahlen, die wir bestellen, sind viel zu klein. Das alles tun wir nicht, um irgendjemandem einen Gefallen zu tun, sondern wir tun es, weil insbesondere Russlands militanter Revisionismus die Freiheit, den Frieden und den Wohlstand im gesamten euroatlantischen Raum bedroht. Diese Bedrohung nehmen wir sehr ernst und deshalb stärken wir jetzt den europäischen Pfeiler der NATO. Wir haben heute auch kurz über den russischen Angriffskrieg in der Ukraine gesprochen. Russland bombardiert ja mittlerweile Nacht für Nacht massiv und gezielt ukrainische Städte aus der Luft. Wir haben in der letzten Nacht mit die massivsten Bomben- und Raketenangriffe erlebt, die es seit Beginn des Krieges gibt. Es sind praktisch nur zivile Ziele. Es ist Terrorismus gegen die Zivilbevölkerung. Das hat mit einem Krieg gegen militärische Ziele nichts mehr zu tun. Ich bin dankbar, dass es zugleich Signale aus Washington gibt, die Unterstützung Kiews bei der Luftverteidigung jetzt doch noch einmal zu überdenken. Wir haben deshalb besonders darüber beraten, wie wir gemeinsam die ukrainische Luftabwehr stärken können. Ich werde dazu nicht in die Details gehen, aber ich kann so viel sagen, Deutschland wird dazu weiter substanziell beitragen. Sie wissen das vermutlich, ich stehe in dieser Frage wie in anderen auch in einem guten Austausch mit Präsident Trump und unseren Partnern in der gesamten Europäischen Union und im europäischen Teil der NATO. Wir wollen gleichzeitig den Druck auf Moskau erhöhen. In der Europäischen Union arbeiten wir unter Hochdruck daran, das 18. Sanktionspaket abzuschließen. Es fehlt nur noch die Zustimmung von einem Mitgliedsland in der Europäischen Union. Dann kann das beschlossen werden. Das alles dient dem Zweck, Russland endlich an den Verhandlungstisch zu bewegen und den Weg zu einem Waffenstillstand freizumachen. Ich bin dankbar, dass wir uns über diese Fragen in der NATO und ich bin besonders dankbar, dass wir uns über diese Fragen im europäischen Teil der NATO so einig sind. Und ich bin dem NATO-Generalsekretär auch dankbar, dass er mit so viel Geschick und so viel Einfühlungsvermögen auch den NATO-Gipfel in Den Haag vor zwei Wochen geleitet hat. Ich habe es heute Morgen im Deutschen Bundestag gesagt, ich will es hier noch einmal sagen, wir sind bereit, unsere Verpflichtungen zu erfüllen, aber nicht um der NATO zu gefallen, sondern um unsere gemeinsame Sicherheit zu stärken. Und wenn Deutschland diesen Weg nicht gegangen wäre, dann wäre ziemlich sicher auch der NATO-Gipfel in Den Haag anders verlaufen. Insofern haben wir nicht nur etwas für uns getan, sondern wir haben etwas für unsere gemeinsame Sicherheit in Europa getan und wir werden das weiter tun. Und ich freue mich darüber, dass der NATO-Generalsekretär dies so sieht und dass er uns dabei auch in Anspruch nimmt und dass wir auch persönlich einen so guten Austausch jetzt seit langer Zeit miteinander haben. Absolut. Lieber Marc, herzlichen Dank.
Chancellor Merz, lieber
Herr Bundeskanzler, lieber Friedrich, herzlichen Dank für die herzliche Begrüßung. Es ist sehr schön, wieder in Berlin zu sein. Im letzten Monat hatten wir den Gipfel in Den Haag. Die Bündnispartner haben Entscheidungen getroffen, die einen Quantensprung für unsere kollektive Verteidigung möglich machen. Mit der Vereinbarung, historische 5% des BIP in die Verteidigung zu investieren. Das ist notwendig, um auf die umfassenden Sicherheitsbedrohungen zu reagieren, denen wir uns gegenübersehen. Russland agiert aggressiv. Wir sehen Terrorismus, Cyberattacken, Sabotageakte und einen heftigen globalen Wettbewerb. Deswegen ist es wichtig, dass die europäischen Bündnispartner und Kanada auch ihre Verteidigungsausgaben gegenüber den USA anpassen und dann diese jahrzehntelangen Debatten über eine faire Lastenteilung somit beenden. Der Gipfel in Den Haag hat die Grundlage geschaffen für eine stärkere, fairere und schlagkräftigere, letalere NATO. Ich möchte Ihnen, lieber Friedrich, sehr herzlich für Ihre Führungsrolle danken. Sie haben dieses wichtige Ziel von Anfang an unterstützt. In Den Haag haben Sie angekündigt, dass Deutschland die 3,5% für Kernaufgaben der Verteidigung nicht erst 2035, sondern bereits 2029 erreichen möchte. Das bedeutet, Deutschland wird seine Verteidigungsausgaben innerhalb weniger Jahre mehr als verdoppelt haben, von etwa 70 Milliarden vor einigen Jahren auf 150 Milliarden 2029. Genau das ist die Entschlossenheit, die wir brauchen. Als führende europäische Macht ist es richtig und auch sehr willkommen, dass Deutschland bereitsteht, seinen Beitrag zu leisten, der nötig ist, um unsere gemeinsame Sicherheit zu gewähren. Die neuen Fähigkeitsziele sind ein wichtiger Meilenstein, sowohl für das Bündnis als auch für die Bundeswehr. Sie zu erfüllen, wird die Stärke unserer Streitkräfte deutlich erhöhen. Ihre Beiträge sind bereits entscheidend für unsere kollektive Sicherheit. Deutschland baut eine Vornepräsenz in Litauen auf mit ihrer Brigade. Sie führen Luftaufklärung über den baltischen Himmel durch und leisten wichtige Unterstützung auf dem Meer, um wichtige Versorgungsrouten und kritische Infrastruktur in der Ostsee zu schützen. Deutschland ist auch der größte europäische Beitragszahler für militärische Unterstützung für die Ukraine. Die Unterstützung für das ukrainische Volk ist so wichtig, damit sie ihre Freiheit heute verteidigen können und zukünftige Aggressionen abwehren können. Die Unterstützung der Ukraine und sicherzustellen, dass unser Militär gut ausgerüstet ist, die Munition hat, die sie brauchen, das erhöht die Verteidigungsindustriekapazitäten. Dafür müssen wir die Verteidigungsindustriekapazitäten auf beiden Seiten des Atlantiks erhöhen. Ihre Weltklasse-Industrie in Deutschland, Ihre Unternehmer spielen hier auch eine wichtige Rolle. Sie erhöhen die Produktionskapazitäten, sind innovativ und liefern. Niemand von uns kann das alleine leisten. Transatlantische Verteidigungskooperation macht uns alle stärker und sicherer. Das sehen wir hier in Deutschland ganz deutlich, auch mit der neuen Patriot-Fabrik in Bayern und der Produktion von Teilen für die F-35 Kampfflugzeuge in Nordrhein-Westfalen. Das erhöht nicht nur unsere Sicherheit, das schafft auch Arbeitsplätze auf beiden Seiten des Atlantiks. Ja, wie Sie gesagt haben, wir haben noch vieles zu tun. Ich weiß, ich kann mich auf Deutschland verlassen, ich kann mich auf Sie persönlich verlassen und Deutschland kann sich auf eine starke, geschlossene NATO verlassen. Heute Abend werden wir die 70-jährige Mitgliedschaft Deutschlands in der NATO feiern. Ich freue mich auf diese Feierlichkeiten, wo wir diese Erfolgsgeschichte Deutschlands, die bis heute sich fortschreibt, würdigen werden. Herr Bundeskanzler, lieber Friedrich, herzlichen Dank für Ihr Bekenntnis zu unserem Bündnis und für die herzliche Begrüßung, die Sie mir heute hier gewährt haben. Vielen Dank.
Chancellor Merz, you've several times referred.
Herr Bundeskanzler, Sie haben öfter darauf hingewiesen, wie schrecklich die Ukraine in den letzten Tagen angegriffen wurde. Die Frage ist dann, woher kommen die Verteidigungssysteme, die Luftverteidigungssysteme, die Ukraine so dringend braucht?
Laserangriff auf ein deutsches Flugzeug geäußert von der chinesischen Seite. Vielleicht könnten Sie das einordnen.
Herr Generalsekretär, Sie haben sich auf den Dritten Weltkrieg bezogen, ein Szenario aufgezeigt, wo es um gleichzeitige Angriffe Russlands und Chinas geht. Damit haben Sie viel Aufmerksamkeit erregt. Ist das nur ein NATO-Szenario? Wie wahrscheinlich ist das? Und Historiker betonen immer wieder, dass es schwierig zu sagen ist, wann man sich tatsächlich im Krieg befindet. Sehen Sie da schon erste Vorläufer?
Der mögliche Laserangriff auf ein Flugzeug der militärischen Überwachung ist völlig inakzeptabel. Der chinesische Botschafter ist in das Auswärtige Amt einbestellt worden. Der Außenminister hat noch keinen abschließenden Bericht vorgelegt, auch über das Gespräch. Ich werde das nicht abschließend heute bewerten, aber so etwas zeigt, dass wir auch mit solchen Phänomenen umgehen müssen und dass wir auch genau aufklären werden, woher dieser Laserangriff, diese Laserattacke auf ein deutsches Flugzeug stammt. Die Ausrüstung der ukrainischen Armee ist ein Dauerthema, auch in den Gesprächen innerhalb des Bündnisses, auch zwischen denjenigen, die die sogenannte Koalition der Willigen bilden. Wir werden uns morgen in Rom treffen, um auch noch einmal über die Zeit nach einem möglichen Waffenstillstand zu beraten. Aber wir werden auch während der Konferenz in Rom eine Videokonferenz im Kreis dieser sogenannten Koalition der Willigen haben und hier auch noch mal einige Details besprechen über weitere Lieferungen und weitere Unterstützungen der Ukraine. Hier stehen insbesondere weitere Systeme der Luftverteidigung zur Entscheidung an. Und ich werde da auch entsprechende Angebote machen, die wir aus Deutschland heraus realisieren könnten.
Auf Ihre zweite Frage, unsere Arbeitsgrundlage ist folgendes. Wir sehen, dass China seine Streitkräfte massiv ausbaut. Sie haben mehr Schiffe auf dem Meer als die USA, mehr militärische Schiffe. Bis 2030 werden sie noch mehr haben. Sie haben 1.000 Nuklearsprengköpfe. Es geht nicht nur um die Ausrichtung von Militärparaden in Peking, sondern das sind Waffen, die auch genutzt werden können. Wir wissen, welche Ambitionen China hat. Es geht darum, irgendwie Kontrolle über Taiwan zu erlangen. Und die Annahme ist nun, auf der Grundlage vieler Diskussionen, die wir geführt haben und was wir wissen aus unseren Quellen, ist, dass sich das Risiko erhöht, dass Xi Jinping, der chinesische Präsident, der Generalsekretär der Kommunistischen Partei, vor einem Angriff auf Taiwan zunächst einmal Moskau anrufen wird, den Juniorpartner quasi bei der Juniorpartner Wladimir Putin wird dann gebeten, an gewissen Teilen in Europa aktiv zu werden. Und das zeigt Ihnen, dass die transatlantische und indopazifische Sicherheit verbunden sind durch Nordkorea beispielsweise auch, das ja in den Angriffskrieg der Russen gegen die Ukraine verwickelt war, dann auch China, das Sanktionen umgeht, Dual-Use-Güter liefert nach Russland, was die russischen Kriegsbemühungen in der Ukraine unterstützt und dann natürlich noch der Iran mit der Drohnentechnologie. Also das alles ist vernetzt. Und in Deutschland gibt es ja auch hochrangige Generäle, die vorhersagen, dass in fünf Jahren, dass dann Russland einen vollumfänglichen Angriff auf NATO-Territorium durchführen könnte. Deswegen sagt der Kanzler, wir machen hier nicht 5% oder 3,5%, um einen Menschen glücklich zu machen. Wir wollen mit den USA auf Augenhöhe sein. Wir wollen diese Debatte der fairen Lastenteilung beenden. Und wir wissen, dass die Bedrohung da ist. Eine Bedrohung gegen die USA, gegen Kanada und gegen die europäischen Verbündeten. Und deswegen müssen wir mehr für die Verteidigung ausgeben.
Danke. Eine Frage an Herrn Bundeskanzler und den NATO-Generalsekretär. Herr Rutte. Es geht um das Thema gemeinsame Rüstungsprojekte und hier den Kampfjet deutsch-französisch FCAS. Die Franzosen wollen ihren Workshare auf 80% erhöhen. Ist das für Deutschland, ist das für Sie, Herr Bundeskanzler, akzeptabel oder ist dieses gemeinsame Projekt damit am Ende? Werden Sie mit dem französischen Präsidenten, wenn er nach Berlin kommt, darüber sprechen? Und Herr Generalsekretär, ist das nicht ein Beispiel dafür, dass europäische gemeinsame Rüstungsprojekte oft zu teuer und zu langsam sind und die Europäer dann doch wieder in den USA vor allem Waffen bestellen? Und was bedeutet das für die Stabilität der NATO? Danke.
Herr Rinke, ich möchte unbedingt, dass wir bei den Verabredungen bleiben, die wir im Hinblick auf FCAS mit Frankreich und Spanien getroffen haben. Das kann ein gutes Projekt für die europäische Verteidigung werden. Wir brauchen ein solches Flugzeug. Wir haben bisher keinen Nachfolger für die Flugzeuge, die die Anforderungsprofile erfüllen. Es gibt Diskussionen in Frankreich, es gibt auch Diskussionen mit Frankreich. Wir haben uns vorgenommen, im Laufe der nächsten Monate diese Frage jetzt abschließend zu klären. Die unterschiedlichen Auffassungen darüber, wie dieses Konsortium zusammengesetzt ist, sind noch nicht gelöst. Aber ich bin zuversichtlich, dass uns das gelingt. Der französische Staatspräsident und ich haben mehrfach darüber gesprochen. Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sprechen darüber. Wir bereiten auch die nächsten Treffen mit der französischen Regierung vor. Und ich hoffe sehr, dass uns genauso wie das gemeinsame Panzerprojekt hier gemeinsame europäische Beschaffung gelingt. Aber diese Beschaffung muss den Ansprüchen entsprechen, die ich gerade beschrieben habe, weniger komplex, obwohl das gerade bei einem solchen Flugzeug wie der FCAS schwierig ist, aber dann auch vereinfacht und höhere Stückzahlen. So, und wenn wir das hinbekommen, dann ist das ein Projekt, für das sich nach wie vor politischer Einsatz lohnt. Ich bin jedenfalls zuversichtlich, dass uns das gelingt, aber wir sind hier noch nicht bei einem Ergebnis, das mich abschließend zufriedenstellt.
And then to your second question, the problem is not.
Ja, und zur zweiten Frage. Das Problem sind nicht die USA oder Europa. Das Problem ist, dass wir in Europa und in den USA nicht genug produzieren. Wir werden besser, aber jetzt, während wir sprechen, Polen, Rumänien, Estland kaufen in Südkorea ein, denn es dauert zu lange, in Europa oder in den USA zu kaufen. Das ist das Problem. Deswegen müssen wir gemeinsam die Produktion erhöhen. Das umfasst auch, dass Barrieren zwischen den Ländern abgebaut werden. Es gibt viele länderübergreifende Projekte. Im November habe ich eine Rheinmetallfabrik in der Nähe von Rom besucht. Und die italienische Premierministerin sagte mir, sie werden eines der beeindruckendsten Projekte der europäischen Rüstungsindustrie in Europa besuchen. Ja, und ich sagte, Rheinmetall ist doch deutsch, aber es ist wirklich ein europäisches Projekt. Und genau das ist das Thema. Es geht nicht darum, ob das eine deutsche Firma ist, eine französische, eine italienische. Man muss genug produzieren. Und wenn man heute etwas bestellt, dann wird es in 10 Jahren geliefert. Und warum ist das wichtig? Naja, wir brauchen die Produktion jetzt. Wir brauchen extra Schichten, extra Kapazitäten, keine Hemmnisse, keine problematischen, bürokratischen Vorgänge. Wir brauchen diese 3,5%. Und im Alltagsgeschäft geht es darum, die Soldatinnen und Soldaten so auszustatten, dass sie das NATO-Territorium auch schützen können. Vielen Dank. Okay, gut.